Ich glaube, wir sind in einem ganz großen, wirklich digital-ethischen Dilemma angekommen. Natürlich gab es immer gewaltverherrlichende Inhalte und es gab schon immer die Faszination des Grausamen. Die Menge und dieses 24/7 damit bespielt zu werden, das ist ja die völlig neue Dimension. Und gerade in der verletzlichsten und zerbrechlichsten Phase des Menschseins, also wenn man wirklich klein ist, gerät man auf die gefährlichsten Situationen und da stimmt das Verhältnis nicht.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die spannendsten Menschen der Welt und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Im Juli ist Schuldirektorin und Sachbuchautorin Silke Müller zu Gast. Ihr Titel »Wir verlieren unsere Kinder« steht schon seit Wochen in der Sachbuch-Bestsellerliste. Kein Wunder, denn darin schildert Müller das wohl komplexeste Thema bei der heutigen Kindererziehung, den Umgang mit den digitalen Medien, allen voran dem Handy. Kinderpornografie, Mobbing, Gewaltexzesse, Eltern, die noch uneinsichtiger als ihre Kinder sind. Es gibt wohl nichts, was die Schuldirektorin noch nicht gesehen oder erlebt hat. Ihr Sachbuch liest sich dementsprechend streckenweise wie ein Page-Turner, leider auch sehr alarmierend. Das Gute aber daran, Müller gibt konkrete Hinweise darauf, wie man die tagtägliche digitale Offensive im Kinderzimmer in konstruktivere Bahnen lenken kann. Neben dem einen oder anderen Krimi ist das die ideale Strandlektüre für die Sommerferien. Wir sagen herzlich willkommen, liebe Silke Müller, im Harper's Bazaar Podkalender.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, und wir uns. Frau Müller, Sie sind Schuldirektorin an einer Schule in Niedersachsen und nebenbei sind Sie jetzt auch noch Bestsellerautorin. Schon seit mehreren Wochen steht Ihr Buch in der Spiegel-Bestsellerliste, Sachbuch. Sie lieben Ihren Beruf, schreiben Sie darin, aber Sie haben ein Buch mit einem wirklich alarmierenden Titel und Thema geschrieben, das viel mit Ihrem beruflichen Alltag zu tun hat. Erzählen Sie uns ein bisschen, seit wann dieses Thema in Ihnen arbeitet und was es überhaupt für ein Thema ist.
Also allumfassend würde ich sagen, ist es das Thema digitale Ethik. Und zwar wie nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern übrigens auch wir Erwachsene miteinander im Netz und im speziellen in sozialen Netzwerken umgehen. Und das macht mir ehrlicherweise große Sorge. Ich habe das Buch dazu geschrieben, Wir verlieren unsere Kinder, weil ich aufrütteln möchte und hinter die Kulissen schauen lassen möchte, wie verroht, wie gefährdend, wie wirklich auch dramatisch, gewaltsam Menschen miteinander im Netz umgehen oder auch Inhalte zur Verfügung stellen, die wirklich kaum zu ertragen sind. Und dazu brauchte es in meinen Augen endlich mal ein Aufrütteln und einen Anfang, darüber nachzudenken.
Sie haben das erste Mal so in der Härte und Gewalt erlebt als in Ihrer Funktion als Schuldirektorin oder in Ihrer Funktion als Stiefmama?
Also in der Härte muss ich sagen, als Direktorin, ne? Denn als Stiefmama, meine beiden Mädels sind jetzt schon erwachsen, muss man sagen. Also erwachsen zumindest vom Alter her im Herzen, ob sie erwachsen sind, weiß ich nicht. Mit ihnen konnte ich sozusagen die Entwicklung der sozialen Netzwerke verfolgen, ne? Wir haben natürlich auch viel Mist damit bekommen und dann, da ging es dann, als die Smartphones kamen, mit dem Versenden von Fotos und darf man das und darf man nichts und so weiter. Aber es stand einfach noch schlichtweg weniger zur Verfügung, weniger technische Möglichkeiten zur Verfügung, weniger Plattformen zur Verfügung. Das kam so nach und nach. Und Sie haben mich ja eben auch nach der Jahreszahl oder wie lange ich damit unterwegs bin, das erste Mal befasst war, gefragt. Da muss ich schon weit zurückgehen und sagen, also die ersten wirklich dramatischen Erlebnisse hatten wir damals mit Instagram. Also ich bin seit 2009 Konrektorin an der Schule und 2015 Schulleiterin geworden. Und so 12, 13, 14 war so die Zeit von Instagram, ne? Da ging es um gefakte Profile, dass irgendjemand für irgendjemand einen Account angelegt hat und wirklich despektierliche Bilder dort hochgeladen hat, nur um jemanden zu mobben. Dann ging es aber auch tatsächlich weiter. Und da sind wir so im Zeitraum 2018, ja, 17, 18, 19, wo TikTok den Markt erobert hat. Und mit diesen Kurzvideos, die man dort sehen kann, die inhaltlich gefühlt gar nicht begrenzt sind, was Gewalt angeht, was wirklich zerstörerischen Rassismus angeht, was unfassbare Pornografie angeht. Also hat wirklich mit normaler Pornografie einfach nichts mehr zu tun. Und weitergegangen dann über Snapchat, was ein anonymisierter Messenger-Dienst ist, wo sich jeder anmelden kann, ohne seinen Namen sozusagen preisgeben zu müssen und seine Identität. Und da durch eine sehr, sehr offene Gesprächskultur, die wir an der Schule haben und durch eine sogenannte, da kommen wir bestimmt noch drauf, Social-Media-Sprechstunde, habe ich halt immer mehr Kenntnisse bekommen von diesen Inhalten leider, ja.
Jetzt sind Sie Direktorin an einer weiterführenden Schule. Was ist Ihrer Beobachtung nach das Durchschnittsalter für das erste Handy? Oder haben die alle schon Handys, wenn Sie bei Ihnen ankommen?
Das ist das Problem. Auch das verändert sich gerade zunehmend und rasant. Ich wäre ja froh, wenn ich sagen könnte, das Erstalter ist 10, wenngleich das nicht für mich das richtige Einstiegsalter wäre. Auch dazu können wir gerne noch sprechen. Aber leider beobachte ich, dass immer mehr Kinder in der dritten und vierten Klasse bereits das Smartphone haben. Und das sind übrigens nicht die Kinder, die den Druck hochsetzen, sondern es sind die Eltern, die dann anfangen und sagen, ach, eigentlich können wir auch jetzt schon. Und wenn dann mehrere Kinder ein Handy haben oder ein Smartphone haben, selbstverständlich wird der Druck auf diejenigen höher, die dann keins haben. Und das machen wir Erwachsene mit den Kids.
Das ist das große Dilemma. Man will seinem Kind nicht das verbieten, was vermeintlich alle haben und damit riskieren, dass es zum Außenseiter wird. Und manche halten es eben auch für einen guten Kontrollmechanismus. Aber das verkehrt sich natürlich ganz schnell ins Gegenteil. Davon handelt Ihr Buch, ja?
Ja, absolut. Das ist so.
Es ist ja auch... Also so ein typisches Eltern-Mütter-Szenario ist ja, wenn mein Kind ein Handy hat, kann ich verhindern, dass es, ich weiß nicht, entführt wird oder
ja,
ja also, was ja Quatsch ist, weil ich glaube, Sie haben das bei Lanz gesagt, das Erste, was, wenn jetzt ein Entführer käme, er wegnehmen würde, wäre ja das Handy.
Ja, ja, definitiv. Das ist ja keine Sicherstellung für mein Kind, sondern es ist eher so eine eigene Absicherung. Ich habe was getan und ich als Erwachsener fühle mich sicherer. Also nicht das Kind ist ja dadurch sicherer, dass es ständig erreichbar ist, sondern ich finde übrigens auch, dass dadurch Grundfertigkeiten verloren gehen, wie dass ich dem Kind mal wieder ein klassisches Nein-Sagen beibringe. Dass ich sage, wie holt man eigentlich in Notsituationen Hilfe? Was mache ich denn, wenn ich mich verlaufe? Das heißt, so diese klassischen Grundfertigkeiten, die mir meine Eltern zumindest noch beigebracht haben, die versäumen wir dadurch aus, weil wir denken, naja, im Zweifel kann ich orten. Ich finde das übrigens auch zwischen uns Erwachsenen ungesund. Also ich mache mal das Beispiel aus dem eigenen Bekanntenkreis, wo dann der eine zum anderen sagt, Mensch, ich kann dich gar nicht mehr orten über diese Wo-ist-Freundes-App oder wie es heißt. Ne? Und dann sagt der eine, nee, will ich auch nicht mehr. Und dann sagt der andere, vertraust du mir nicht mehr? Dann denke ich mir, okay, schräg, was ist das denn für eine Kommunikation? So man sagt, wenn ich dich nicht auf Schritt und Tritt sehen kann und du mir das entziehst, hat das was mit Vertrauen zu tun? Ich glaube, wir sind in einem ganz großen, wirklich digital-ethischen Dilemma angekommen.
Ja, denn ehrlich gesagt, auch als Mutter, wissen Sie selber, gibt es immer genauso viele Mütter, die sagen, oder auch Väter natürlich, ich möchte mein Kind nicht kontrollieren. Ja, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Die gibt es auf jeden Fall. Die sagen, na also, das haben wir früher auch nicht gemacht. Also man changiert die ganze Zeit zwischen Überbesorgnis gleichsam, ja, aber an den falschen Stellen scheinbar.
Ja, und das ist genau der Punkt, dass wir, glaube ich, unsere eigene Besorgnis definieren, aber gar nicht gucken, passt diese Besorgnis auch wirklich auf die Gefahrenquellen, die das Kind umgeben.
Ja, das ist interessant.
Ja, und wenn wir dann tatsächlich in soziale Netzwerke gucken, ne, und meinetwegen dem entgegensetzen, ja, aber das Handy ist die totale Privatsphäre meines Kindes, da muss ich immer schon sagen, okay, Achtung, das ist online, dieses Smartphone ist auf Online-Nutzung ausgelegt und alles, was online zu nutzen ist, über Datenströme sozusagen nach draußen geht, ist nicht so wie ein Tagebuch. Da muss man wieder ein Tagebuch schreiben. Oder es ist nicht wie ein Brief. Da muss man eben wieder einen Brief schreiben. Denn am Ende, es ist ja so leicht, wirklich auch Content dann zu screenshotten, weiter zu verschicken, möglicherweise Inhalte abzuziehen sozusagen und so weiter. Das heißt, diese Kontrollfunktion, die ich dem Kind gegenüber meine zu haben, ist aber nicht die Kontrollfunktion, die passt zu dem, was meinem Kind zustoßen könnte.
Wir kommen später noch drauf, was Sie da wirklich für, wie ich finde, ganz wertvolle Tipps geben. Sie kritisieren oder mahnen nämlich nicht nur, sondern sagen auch, was man eigentlich tun kann, um dem entgegenzuwirken. Aber vielleicht erzählen Sie uns erstmal, wie Sie auch im Buch schreiben, mit was man es da genau zu tun hat. Ja, Sie haben schon erwähnt Pornografie und dann gibt es natürlich Gewalt. Sie erzählen ein paar Beispiele, ehrlich gesagt, wo einem echt die Haare zu Berge stehen, wie wohl einerseits, weil man es selber kennt, aber andererseits, weil man auch dachte, es sei eine Ausnahme, muss ich ganz ehrlich als Mutter sagen. Ja,
ja.
Ich kenne das alles, was Sie da beschreiben. Nur habe ich immer gedacht, oh Gott, das ist ein Zufall, das ist eine Ausnahme, das ist noch nicht so weit verbreitet. Aber es sind wirklich genau diese Sachen, über die Sie schreiben. Hitler-Memes, unfassbare Brutalität, Kinderpornografie. Und es sind ja eben Kinder, die sich das weiterleiten. Ja?
Ja, und die Problematik ist, dass wir uns sehr trefflich verstecken können hinter diesen platitüdenhaften Begriffen. Ne? Das ist ja wirklich fast schon inflationär genutzt, dass man sagt, Pornografie, Gewalt und Rassismus bestimmen das Netz. So weiß jeder. Aber kaum jemand weiß, was bildlich und in welcher Quantität sozusagen das dahinter steckt. Und deswegen ist es mir auch immer so wichtig mit krassen Beispielen. Und auf meinen Vorträgen mache ich das dann sogar gescreenshottet von den Videos, die Kinder sehen. Ne? Dass man sieht, okay, was sind die Bilder hinter diesen Wörtern und was sind die Szenen hinter diesen Wörtern? Und das kann man dann wirklich sagen, das ist von, ich schreibe von der Kastration eines Mannes. Und die ist exemplarisch für all solche gewaltverherrlichenden Situationen, die da stattfinden. Also das sind so, diese Angebote im Netz nennt man sogenannte Tasteless-Angebote, Geschmacklosigkeiten einfach, jedweder Art. Das heißt von Videos, wo Frauen sozusagen bedroht werden und so weiter, die dann sicherlich nicht auf dem Video bei TikTok und Co. hingerichtet werden, aber dann gibt es Links, die genau zu diesen Seiten führen, wo man dann wirklich einen Mord sehen kann.
Jetzt ist es, ja, entschuldigung.
Vielleicht Tierquälerei das noch, ne? Es gibt dann sozusagen ganz viel, wo man sagt, das ist der Bereich der Kinderpornografie, wo Kinder sich aus dem eigenen Kinderzimmer filmen und darstellen auf Vorlage von anderen. Das heißt, es ist, diese Abgründe sind so tief und das versteht man erst, wenn man sieht und wenn man sich damit beschäftigt.
Was ich auch schockierend finde, ist, dass diese Dinge, die man da zu sehen kriegt oder die man sich hin und her schickt oder airdroppt, noch nicht mal thematisiert werden. Die kommen in Form von Stickern oder Memes mit einem ganz anderen Inhalt. Ja, es ist wie so eine Briefmarke oder wissen die natürlich gar nicht mehr, was es ist heute, die Kinder. Aber so. Im Grunde ist es so. Es wird einfach versehen, eine Nachricht mit einem Hakenkreuz oder ja, mit Adolf Hitler oder... Welche Funktion hat so ein Meme?
Also wenn wir davon ausgehen, dass wir die ja auch selber oft nutzen, das ist irgendwie, also ich unterscheide mir immer ganz gerne, dann ja, natürlich müssen wir ja auch zwischen Memes und GIFs, ne?
Ja.
Das mache ich auch relativ häufig, dass ich mag ja Elmo, diese Sesamstraßenfigur Elmo, und ich sehe Nachrichten ganz oft mit diesem Elmo, der dann irgendwas macht, in Ohnmacht fällt oder irgendwie sich freut oder irgendwas. Und das ist ja am Ende des Tages ja gedacht zur Erheiterung einfach nur, dass man sagt, okay, das ist eigentlich lustig gemeint, soll wie so ein Witz im Grunde sein, die Weiterentwicklung des klassischen Wortwitzes, wenn man so möchte. Dass das aber oft wirklich sehr sarkastische, sehr den schwarzen Humor bedienenden und sehr ironische Witzdarstellungen sind, die nicht in diesen Bereichen bleiben, sondern auch demütigend sind, rassistisch sind, intolerant sind, homophob sind, wie auch immer. Das beachten wir dabei nicht. Und wenn Sie bei den Hitler-Memes waren, da macht mir eben große Sorge, dass wir das ganz oft bei so 5-6-Klässlern sehen. Und die haben natürlich überhaupt keinen geschichtlichen Zugang. Möglicherweise auch von den Eltern zu Hause nicht mehr, weil die schon einer Generation angehören, dass man sagt, selbst für die ist das Ende des Zweiten Weltkrieges ganz weit weg. Und wir haben halt das Thema Holocaust, NS-Zeit, glaube ich, in Klasse 8, 9, 10 irgendwo verankert. Das heißt, die Kinder können theoretisch noch gar nicht wissen, warum wir eigentlich so empfindlich auf diese Bilder reagieren und warum Hitler eine so markante, negativ markante Stellung in der Geschichte hat.
Warum schicken Sie das da? Warum, also irgendwie merken Sie doch aber, mit dem ist was. Also irgendwie. Also
natürlich, ich sag mal so, man weiß ja immer, oh, das ist der Reiz des Verbotenen. Das darf man nicht. Alle regen sich auf. Und was sozusagen verboten ist, das macht man ja absichtlich gerne so ein bisschen und testet aus. Das spüren Kinder natürlich, ob was in Ordnung ist oder nicht. Also ich sag mal so dieses vielleicht menschlich angelegte Gewissen, auch insbesondere wenn es um Pornografie oder Homophobie geht, ne? Natürlich wissen Kinder, das ist nicht in Ordnung. Und trotzdem, das ändert sich wahrscheinlich in Zeiten der Menschheit nicht, ändert sich das nie. Man testet Grenzen aus. Jetzt ist aber für mich so eine persönliche Grenze erreicht, wenn ich mir denke, okay, wenn Eltern gar nicht mehr in diese Klassenchats gucken, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und da bräuchte es eigentlich einen Moderator, der das tut, ne? Und keiner darauf reagiert von den Leuten, denen die Nackenhaare hochgehen müssten, wenn sie sowas sehen. Und ich sage Ihnen mal, den schlimmsten wirklich Sticker aus dieser, oder verfassungsfeindliche Sticker, war die, und das hat jetzt nichts mit Werbung zu tun, wenn ich sage, die Dr. Oetker Pizza, weil die heißt die Ofenfrische. Und die wurde wirklich missbraucht, muss man dafür sagen. Da stand wirklich Dr. Oetker, die Ofenfrische in Schwarz-Weiß. Und in der Mitte prangt auf diesem Meme das Konterfei von Anne Frank. Und da wird einem wirklich schlecht. Da wird einem wirklich schlecht, wenn man sagt, was ist denn passiert, dass jemand Geschichte und das Leid von Millionen von Menschen so sehr missachtet und mit Füßen tritt, dass da keiner mehr drauf reagiert. Katastrophe.
Jetzt schickt das ja eine Person los, natürlich. Irgendjemand muss es ja erschaffen haben. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, aus welcher Ecke das kommt?
Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz viele so Memes und GIF und Sticker Creators, also sprich so richtige Apps, die solche Sticker kreieren. Die wirklich verfassungsfeindlichen und wirklich widerlichen kommen oftmals aus dem Darknet. Irgendjemand schickt es raus. Das Darknet ist immer noch so sagen, so nach dem Motto, es gibt's gar nicht. Aber es sind ja am Ende des Tages andere Programmierungsschritte, um da reinzukommen. Und das ist halt ein noch rechtsfreierer Raum, ne? Und aus diesem Bereich gelangen solche Dinge ganz oft nach vorne. Das heißt, das wird dann einfach verschickt an jemanden, der, wenn man so will, im Brightnet unterwegs ist. Und von da aus gelangt es dann weiter. Und irgendwann sind die Dinger da und werden verschickt.
Ja. Was machen solche, so ein Dauerfeuer aus, ja, zynischen, rohen, auch nicht ganz für jeden verständlichen Stickern und Memes und GIFs. Was machen die mit Kindern?
Also ich glaube tatsächlich, dass diese Sticker und GIFs, ne, die haben schon so eine Masse erreicht, dass das Kinder schon oftmals, die gucken gar nicht mehr genau hin. Die sehen schon oftmals gar nicht mehr, was sie da verschicken. Ne? Es geht eher schon dahin, dass sie dann Sticker von sich selber anfertigen, von Mitschülern anfertigen, einfach nur um zu demütigen so. Ich glaube, dass insgesamt, wenn wir das nochmal in der Qualität zusammennehmen, auch mit Videos, die zur Verfügung gestellt werden, mit was weiß ich, also wirklich das, was Kinder einfach grundsätzlich im Netz sehen, dann führt das dazu, dass wir mindestens mit diesem Anstieg der Inhalte in sozialen Netzwerk auch einen Anstieg der Veränderung des Verhaltens beobachten können. Das heißt, wir sprechen von einer geringen Hemmschwelle, was Gewaltbereitschaft angeht. Wir sprechen von einer Verrohung von Sprache, wie sich Kinder im in Klassenchats begrüßen oder wie sich dann auch auf dem Schulhof begrüßen und miteinander umgehen, wie schnell Schimpfwörter fallen irgendwie. Ne? Das heißt, diese Entwicklung und dieses Herabsinken der Hemmschwelle, das beobachtet man parallel und mir kann keiner sagen, dass das nicht in irgendeiner Form auch zusammenhängen muss. Denn es geht nicht nur, natürlich gab es immer gewaltverherrlichende Inhalte und es gab schon immer die Faszination des Grausamen. Die Menge und dieses 24/7 damit bespielt zu werden, das ist ja die völlig neue Dimension. Und das ist für mich sehr besorgniserregend.
Welche Rolle spielen die sogenannten Challenges im Alltag eines Jugendlichen?
Eine ganz große. Also für mich ein bisschen unverständlich, aber es ist so dieser Dauerwettkampf irgendwie im Netz. Mach mal was vor, ich mach was nach. Es mag sein, dass es das mit Sicherheit auch immer gab, ne? So Trends irgendwie, ob das jetzt Modetrends sind oder was auch immer.
Mutproben einfach, ja.
Genau, Mutproben in gewisser Weise. Es gab es mit Sicherheit ja auch immer. Aber diese Challenges werden zum Teil weltweit ausgerollt. Das heißt, ich mache mal ein klassisches, harmloses Beispiel. Wir hatten mal das Problem, dass auf den Schultoiletten immer so dieses Toilettenpapier nass gemacht wurde und mit ziemlicher Energie an die Wände geworfen wurde. Das blieb da kleben. Und wir haben mal gedacht, was ist denn das für Mist? Und dann schilderten andere Schulen das. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, lass mal bei TikTok gucken. Und Bombs, massenweise Videos. Und wir haben gesagt, alles klar, verstanden, das ist der Trend. Schwachsinnig, aber wir haben es verstanden, konnten übrigens dann ja mit den Kindern anders reagieren und sagen, Leute, wir wissen, was bei TikTok los ist. Wenn ihr das noch einmal hier macht, dann ist der Bock fett, weil jetzt haben wir Bescheid, jetzt wissen wir, was los ist. Ne? So. Das sind vielleicht dann Dinge, wo man sagt, okay, das sind Jungs und Mädels Streiche, das ist noch in Ordnung, das ist vielleicht so ein kleiner Wettkampf, dass wann wir rausfinden, was das ist. Auch schon nicht schön, weil das in der Masse immer häufiger wird, aber ja noch insofern harmlos, als dass man auch nicht überreagieren müsste, im kleinen Sinne einer normalen Mutprobe. Was mir aber wirklich Sorge macht, ist beispielsweise dieser Selfie-Warn-Challenges, mach doch mal ein Selfie auf dem Gleisbett einer befahrenen Strecke, Zuggleisbett. Ne? Oh,
ja.
So, und da gibt es dann die Challenge mit Zug, der sich nähert oder ohne Zug, der sich nähert. Und da wirklich, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ich denke, okay, was macht ihr da? Oder wenn es um eine Challenge, die hatten wir, die war dann schon ein halbes Jahr alt, bevor sie zu uns rüberschwappte, dass in also das Getränk Sprite in solche Flaschen kodeinhaltiger Hustensaft, und irgendein Kind hat immer einen Attest für Asthma-Mittel, gekippt wird. Wenn man das schüttelt, ist es so eine lila Flüssigkeit und dann macht es abhängig und berauscht sehr. Auch das war plötzlich eine Challenge. Und die sind eben nicht mehr lustig.
Welches ist in Ihren Augen, kann man wahrscheinlich so schwer sagen, aber ja, auf welcher Plattform wird am meisten Schindluder getrieben, in dem gerade beschriebenen Sinne?
Also tatsächlich kann man das wirklich schlecht zusammenfassen. Für mich ist es sind es eigentlich einige. Das heißt, zum einen ist es natürlich TikTok, weil es grundsätzlich massenhaft genutzt wird, muss man dazu sagen. Ich kann aber auch direkt dazu sagen, die wenigsten Eltern wissen, dass es auch die Plattform Likee gibt, also L-I-K-E-E. Das ist quasi das TikTok für die Kleinsten. Schon von 6 bis 10 können die das nutzen. Übrigens genauso aufgebaut, genau solche Challenges, genau solche Tänze. Das ist unfassbar, was man da sieht, was schon die Jüngsten von sich preisgeben. Dann ist es aber genauso gut auch Snapchat, ist eine große, natürlich, ne, große Kommunikationsplattform. Die Jugendlichen sind ja mehr bei Snapchat als bei WhatsApp. Mit dem Unterschied, man muss sich eben nicht mit einer Handynummer registrieren, sondern man kann sehr, sehr anonym unterwegs sein. Sicher ist Instagram auch noch, wobei eine eher positiver besetztere Plattform, die aber von den Schülern nicht mehr so häufig genutzt wird. Dann gibt es Spieleplattformen. Man muss immer überlegen, dass tatsächlich viele, viele Online-Games, diese sogenannten Multiplayer-Games sind, wo sich ganz viele Fremde einfach auch in ein Spiel einschalten können. Sehr gefährlich. Da könnte ich reihenweise weitermachen. Es gibt dann die Spieleplattform Twitch, wo man einfach ja Gamern zum Beispiel beim Spielen zuschaut. Auch dort große Kommunikationsmöglichkeiten mit Menschen von außerhalb, die es nicht alle gut meinen. Das heißt, man kann im Grunde nicht nur einer Plattform diese Schuld zuschieben, sondern man muss eigentlich sagen, diese Entwicklungsmöglichkeiten und das zur Verfügung stellen von diesen Inhalten, dem sogenannten Content, ist so aus dem Ruder gelaufen, dass ganz dringend politische Beschränkungen bräuchte.
Ja, Sie beschreiben das Paradoxon. Wir versuchen den Kindern nahezu von Geburt an zu zeigen, was richtig ist, was falsch, was gut und was böse. Aber im Netz legen wir kaum mehr Regeln als Bildschirmzeiten fest.
Das ist tatsächlich ein Problem, denn wir sagen, okay, ich lege einen Filter über meinen Router zu Hause, dass gewisse, was weiß ich, pornografische oder was auch immer Inhalte rausgefiltert werden. Dann gebe ich diese klassische Bildschirmzeit mit, du darfst 3 Stunden am Tag und dann wird dein Bildschirm schwarz. Oder ich habe eine Familienfreigabe, welche Apps runtergeladen werden dürfen, dass ich das sehe, was möchte mein Kind laden. Das ist alles super und würde ich übrigens auch nutzen, ne? Das ist gar keine Frage. Aber es ist wieder diese eigene Bestätigung, ich tue ja was, aber nicht der Komplettschutz für mein Kind. Denn man muss sich auch überlegen, dass die Kinder in ihren Peergroups, also ihren Freundesgruppen zusammentreffen. Mhm. Und da braucht ja nur ein Kind sein, was völlig unbeschränkt unterwegs ist. Dann wird das Handy halt genutzt, weil das keine Sperre hat. Ne? So, das heißt, es schützt halt nicht vor den Inhalten. Das ist das eine. Das heißt, ich reguliere ja und mache. Und gleichzeitig ist das eben am Ende eigentlich nicht ausreichend, um wirklich gewisse Inhalte sowieso zu verhindern.
Ja. Jetzt sagen Sie, wir brauchen eine digitale Ethik. Was meinen Sie damit? Erklären Sie uns das.
Also ich glaube, dass wir, oder anders angefangen, wenn ich das Internet ausmachen könnte, ich würde es kurz tun und mit neuen Regeln wieder aufsetzen. Ne? Wenn man so überlegt, überall da, wo Menschen doch in unserer Gesellschaft zusammenkommen, gibt es bestimmte Konventionen des Umgangs miteinander. Ob das in Firmen ist, ob das die Compliance-Regelungen großer Konzerne sind, ob das eine Regelung für einen Sportverein ist oder ob das diese sogenannten Familienregeln sind, die man ja teilweise auf Schildern für die Außenwand kaufen kann. Ne? Wir gehen achtsam miteinander um, wir hören einander zu und so weiter und so fort. In der Klasse hängen die Plakate mit Klassenregeln und so weiter. Alles das ist festgelegt. Wir haben das Grundgesetz, das letztlich ja, wenn man so möchte, irgendwann zurücktradiert auf die 10 Gebote sozusagen entstanden ist, wo es um die Würde des Menschen geht und so weiter. Alles festgelegt. Im Internet ist es de facto ein anarchischer Raum. Keiner sagt, wie dürfen wir miteinander kommunizieren oder wie auch immer. Und wir haben verpasst, für diesen Bereich sozusagen ethische Regeln festzusetzen und vor allen Dingen auch Konsequenzen festzusetzen. Wie gehen wir denn da miteinander um, wenn man sich nicht an diese Regeln hält? Und wenn ich von diesem ethischen Grundgedanken spreche, dann glaube ich, wäre es sinnvoll, wirklich über diese Werte und Normen, die wir fürs Netz brauchen, zu sprechen. Und das können wir nicht, wenn wir nicht parallel politisch flankierende und regulierende Maßnahmen ergreifen.
Aber ist nicht da das Problem, dass schon ganz viele Eltern, das haben Sie selber erlebt, eben, wir haben es vorhin schon erwähnt, Sie saßen in einer Sendung bei Markus Lanz, wo es eben auch um Ihr Buch ging und um die Maßnahmen, die Sie empfehlen. Und da sitzen auf jeden Fall dann 2, 3 Leute, Frauen waren das in dem Fall, die sagen, nein, ich möchte ja nicht, also ich möchte meine Kinder nicht ausspionieren, ich möchte ja nicht das ja wie Tagebuch lesen und so weiter. Ja, wenn sich noch nicht mal die Eltern da einig sind oder erstmal nochmal zurück. Verstehen Sie solche Anwürfe? Wie verstehen Sie das?
Also da besetze ich, glaube ich, genau die andere Rolle, weil ich mich möglicherweise auch zu intensiv mit der Thematik der sozialen Netzwerke auseinandersetzen muss. Denn sobald ich das Smartphone in die Hand nehme, und ich spreche jetzt nicht von den Privatchats oder den Privatnachrichten, die sich 2 Menschen gegenseitig hin und her schicken, ne? Davon spreche ich nicht. Wenn ich das Netz aber bediene mit Kommunikation, mit Inhalten und so weiter, das heißt, ich verschicke Bilder über eine Datenautobahn, ist das was anderes, als wenn ich das mit einem Stift auf ein Blatt Papier analog schreibe, sondern ich verschicke das über eine Datenautobahn. Und sobald ich das mehreren schicke in einer Kommunikationsgruppe, muss ich damit rechnen, dass einer vielleicht sagt, ach Mensch, das ist ja super, ich mache mal einen Screenshot, weil derjenige aus der Gruppe nervt mich gerade und ich will den ärgern und verteile das weiter ins Netz. Das heißt, diese Privatsphäre, von der ich spreche, ist halt am Ende des Tages nicht da. Das ist so ein Mythos, der erschaffen wurde von uns Erwachsenen, im Sinne von, da keiner darf in das Handy des anderen gucken.
Ist das das schlechte Gewissen? Weil wir wissen, wir haben eben nicht rechtzeitig derlei Regeln festgesetzt.
Ja, ich glaube auch, dass wir immer versuchen, unsere analogen Erkenntnisse auf das Digitale zu übertragen. Das mache ich ja auch, wenn ich von Werte und Normen spreche, aber die müssen wir irgendwie transformieren. Das heißt, wir können ja uns einigen und sagen, die Privatschutz sind tabu, Einblicknahme der Eltern, aber alles sozusagen, was öffentlich gemacht werden kann, auch die Fotogalerie zum Beispiel, ne, auf dem Handy, da kann man auch mal gemeinsam rangehen und sagen, das räumen wir mal auf wie dein Kinderzimmer und lass mal angucken, weil Fotos, mein Gott, die sind ja da, um sie zu zeigen und nicht, um sie geheim zu halten. Und wenn man sie geheim halten möchte, muss man sich fragen, okay, warum? Das ist schwierig irgendwie, ne? Ich glaube, wir brauchen einen klareren Blick und einen differenzierten Blick auf die Dinge. Denn wenn zum Beispiel in Klassenchats ein Moderator dabei wäre von außen, übrigens auch dann ruhig bei Snapchat oder wo auch immer. Na klar, machen die Kinder dann Untergruppen und sagen, okay, dann unterhalten wir uns woanders drüber. Aber diese Gewissensentscheidung, dass man weiß, okay, eigentlich müsste ich es offenlegen können und eigentlich müsste ich es hier in die Pausenhalle hängen können, das, was ich da poste, die müssen wir manifester machen. Das haben wir nicht. Wir sagen es immer nur, aber am Ende bedienen wir dann diesen Mythos, das ist totale Privatsphäre. Ja. Das passt nicht zusammen.
Sind Sie dafür, dass man hin und wieder einfach sagt, gib mir mal dein Handy und da mal durchscrollt und guckt, was man findet?
Ich glaube, man kann das trefflich mit den Kindern zusammen vereinbaren. Also mir fehlen zum Beispiel, ich bin nicht fürs Hintergehen, ne? Ich bin jetzt nicht für, nehmen Sie sich das Handy heimlich und so weiter, um Gottes Willen. Es sei denn, man hat das Gefühl, da ist Gefahr im Verzug, dann ist das immer was anderes. Und selbst dann würde ich, glaube ich, das im Vorfeld mit den Kindern besprechen, warum ich das Handy einsehen möchte. Aber wenn ich jetzt doch mein Kind noch gar kein Handy gegeben habe, nehmen wir mal an, es geht jetzt wirklich leider um den Wechsel zur nächsten Schule. Leider sage ich deswegen, weil ich das auch noch zu früh finde, dort schon das Smartphone in die Hand zu drücken. Dann habe ich aber doch noch die Chance, ganz grundfeste Regeln festzusetzen. Sprich, das Handy wird abends abgegeben. Also du kriegst es nicht, wenn wir nicht diese Regeln festlegen. So nach dem Motto, das Handy ist unser Eigentum und es ist dir als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Du kriegst es bis meinetwegen 21 Uhr am Abend, aber dann ist es weg. Meinetwegen auch mit der Bildschirmzeit und so weiter und so fort. Und darin kann man auch trefflich in so einem kleinen Vertrag festlegen und sagen, einmal in der Woche setzen wir uns zusammen und gucken mal, ob deine Fotogalerie in Ordnung ist, ob da aus meiner Sicht vielleicht Dinge sind, die raus müssten, oder du erklärst mir, warum das Dinge sind, die dir wichtig sind, so, ne? Aber sodass das Kind auch weiß, okay, ich muss hier Datenhygiene betreiben, meine Mama könnte kommen und mal gucken.
Die Zimmer aufräumen, ja.
Ja, genau. Und dass man auch sagt, okay, wenn man ein öffentliches Profil in Netzwerken anlegt, das ist mir total wichtig, ob das jetzt TikTok, ob das Instagram oder sonst wo ist, ne? Ist es nie privat? Und das müssen Eltern sehr, sehr klar formulieren und sagen, es ist nie privat, weil es ist auf einer amerikanisch serverbasierten Plattform hinterlegt. Man gibt seine Daten sozusagen weiter und verschenkt sie in dem Moment. Das heißt, die Eltern müssten auf diese Profile gucken dürfen. Das wäre meine Grundvereinbarung, dass ich sage, ich will das gar nicht kommentieren, aber ich möchte im Zweifel sehen können, was du da tust. Ich darf dein Follower sein, so ungefähr, ne? So, Familie gehört dazu. Keine Geheimnisse, keine Lügen in Familien. So, das müsste eine Grundbasis sein. Und wenn man das macht, das Kind wird dem ja zustimmen, weil es ja dieses Handy will. Dann hat man aber sozusagen eine gemeinschaftliche Konvention getroffen und sagen, was ist der Umgang bei uns zu Hause mit diesen Handys? Dann macht es übrigens das auch besprechbarer. Dann kann man besser miteinander ins Gespräch kommen, wenn mal was schief läuft. Und dann ist es auch wirklich so, der Mythos Handy und die Privatsphäre so ein bisschen weg.
Das ist sowieso einer Ihrer wirklich wertvollen Tipps, einfach mal selber sich in den Netzwerken mit dem Konto melden und gucken, was da los ist, gucken, was da trendet. Denn das ist ja das im Zweifelsfall, was die Kinder auch beschäftigt, ja.
Also ich mache das mal an einem ganz klassischen Beispiel. Wenn ich das jetzt mache und jetzt sagen Eltern, okay, mache ich jetzt auch mal, ich lade mal TikTok runter, gebe so meine persönlichen Daten ein, die ich preisgeben muss und gebe dann aber einen Silke und Alter gebe ich vielleicht noch, ich habe ja gelernt, niemals das eigene Geburtsdatum und gebe vielleicht nicht 1.7.3.80, sondern vielleicht 6.2.79, ne? Dass ich nicht so richtig identifizierbar bin. Dann habe ich trotzdem noch, bediene ich trotzdem den Algorithmus einer 43 oder 44-jährigen Frau und bekomme natürlich völlig andere Inhalte. Ich vergleiche das sehr gerne immer im Moment mit, dann, weil ich vor kurzem zu einer Hochzeit musste und da habe ich mir irgendwelche Schmink- und Hair-Tutorials angeguckt. Ja. Genau. Und die kriege ich natürlich jetzt massenweise. So, bis das mal wieder vorbei ist und ich den Algorithmus übersprungen habe, was anderes habe irgendwie. So, das sehen aber nicht die Kinder, weil wenn man eingibt Silke 13, und vielleicht auch mal wirklich klassisch googelt dann nach Gewalt, nach Schultoiletten, nach Mobbing, nach was einem da so einfällt, wo man sagt, was könnte schlimm sein und was wird einem For You-Feed, also in dieser sogenannten Timeline dort überhaupt angeboten, dann ist man ganz, ganz schnell bei anderen Inhalten. Und mir schilderte das vor kurzem meine Mutter, die hat das dann öffentlich getwittert, dass sie das Buch gelesen hat, gesagt, ich habe seit 10 Minuten einen TikTok-Account. Und ich bin einfach nur noch schockiert. So, ne? Und das muss ich halt wissen, und jetzt kommt noch was Entscheidendes, um auch diesen Mythos, mein Kind macht das nicht, aufzuheben. Denn wir tun immer so, als wenn das, was im Netz ist, so schambesetzt ist. Ne? So, es könnte ein großer, oh Gott, ist das peinlich für unsere Familie, wenn ein solcher Fall uns trifft. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Denn dass die Kinder- und Jugendkultur, die sozialen Netzwerke gehören zur Kinder- und Jugendkultur dazu. Und selbstverständlich kann jederzeit was passieren. Bei mir selber, bei meinen Mitschülern, bei, keine Ahnung, weil man einfach mal Mist gemacht hat oder so. Und dann muss es doch auch um die Besprechbarkeit gehen, dass ich eben am Ende nicht sage, mein Kind macht das nicht und mein Kind Angst haben muss, oh Gott, jetzt enttäusche ich meine Eltern, weil ich mach's doch. Oder ich habe Angst davor, mein Gerät ist weg. Die Kombination aus beiden Emotionslagen ist ganz gefährlich. Und deswegen nicht kommt, sondern ich muss doch dann sagen können, Kind, komm. Und dann gucken wir mal. Und selbst wenn es mal Ärger gibt, dann bleibe ich ja an deiner Seite, bis der Ärger zu Ende ist. Da muss man dann eben zusammen durch. Das schaffe ich aber nur, wenn ich auch diesen Charme irgendwie von dieser Situation nehme. Und dafür braucht es die Besprechbarkeit.
Ja. Also guter Tipp, nehmen wir Eltern mit, wenn man sich dort anmeldet, nicht unter dem eigenen Geburtsdatum anmelden, ja, sondern sehr, sehr viel weiter runtergehen, damit man eine Vergleichbarkeit in der Timeline erreichen kann, ja, und so mehr weiß, was an die rangespült wird. Ich habe schon gesagt, in Ihrem Buch wimmelt es wirklich von guten, handfesten, praktikablen Tipps. Einen will ich noch sagen, das ist kein Tipp, sondern es ist eigentlich eher eine Maßnahme. Sie haben an Ihrer Schule eine Social-Media-Sprechstunde eingerichtet. Erzählen Sie uns doch was dazu.
Also ich meine, das vorweggreifend, alle 40.000 Schulen in Deutschland bräuchten das, weil das relativ leicht auf- und umzusetzen ist. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, wir haben natürlich an Schulen immer Beratungsstunden, Stunden bei Sozialpädagogiken, man kann Pädagoginnen, man kann zu Vertrauenslehrkräften gehen und so weiter. So, also Sprechstunden für Kinder sind ja durchaus bekannt. Wir haben bei uns diese Social-Media-Sprechstunde bewusst mit diesem Namen belegt, damit Kinder merken, okay, das ist der Bereich, für den interessieren wir uns. Cool, dass unsere Lehrer da jetzt auch Interesse haben und sich scheinbar auskennen. Und wir haben das Plakat, das Ankündigungsplakat, das kann man auch bei uns auf der Homepage sehen, also Waldschule Hatten. Kann man wirklich schon sehen, mit was die Kinder kommen können. Wenn ich habe ein Nacktfoto von mir verschickt, jetzt weiß nicht, was ich machen soll. Mir schickt jemand ständig Fotos oder ich habe was gesehen, das kann ich meinen Eltern auf keinen Fall sagen. Damit kommen die Kinder entweder physisch in die Sprechstunde, die im Stundenplan verankert ist, bei einem Kollegen. Oder aber, das ist eben eher der Sinn nochmal dahinter, ist eine Einladung, sich jederzeit an die entsprechenden Kollegen, die sich auch ein bisschen auskennen, zu wenden. Per Mail, per Terminabsprache, per, boah, kann ich mal eben mit Ihnen reden, das in der Pause zu besprechen. Damit Sie das Gefühl haben, wir haben hier Ansprechpartner. Und das ist die Kollegen, ob das jetzt immer Lehrerkollegen sein müssen oder Sozialpädagogen oder übrigens könnten das auch interessierte Eltern ja anbieten als Vertrauenspersonen. So, ne? Die müssen sich dann schon ein bisschen mit dem Netz auskennen. Also die müssen schon wissen, was ist da los und vielleicht auch mal ein bisschen erforschen, um dann, und das ist der Umkehrschluss der Social-Media-Sprechstunde, in den Konferenzen für Lehrkräfte und auf Medienabenden für Eltern von den Erkenntnissen aus der Sprechstunde zu berichten. Das heißt, unsere Lehrer sind immer einigermaßen geschult, was ist immer gerade los, was ist, könnte der nächste Trend sein. Und gleichzeitig machen wir relativ häufig diese Medienelternabende, wo wir unsere Eltern tatsächlich damit konfrontieren, was wirklich los ist im Netz.
Und diese Sprechstunden, die sind unheimlich erfolgreich, habe ich gelesen bei Ihnen. Ja, also da, die werden sehr, sehr gut angenommen, um nicht zu sagen, die Kinder rennen Ihnen die Bude ein, mehr oder weniger.
Genau, und das ist schon eher so, dass man überlegen muss, okay, welche Lehrkräfte können wir noch dazu nehmen, das alles anbieten und machen. Das ist natürlich ein Prozess, weil man die Gesprächskultur auch offen halten muss und weil man wegkommen muss von diesem, das ist in der Schulzeit, das ist außerhalb der Schulzeit, das ist Elternsache, das ist sowieso, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Und man sagt so schön in so einem afrikanischen Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um die Kinder großzuziehen. Und bei uns braucht es halt eine ganze Gesellschaft, um Kinder sicher durchs Netz zu kriegen, bis zum bestimmten Alter.
Ja. Wo setzen Sie das an, dieses Alter? Wann sind die aus dem Gröbsten raus, also was das angeht?
Ja, genau. Ich glaube, dass wenn man so die Entwicklung beobachtet, haben wir die meisten Fälle so von Jahrgang 6 bis 8. Natürlich auch ausbrechend nach oben und unten, gar keine Frage. Aber ich sag mal so, wenn ich unsere jetzigen Abschlussschüler anschaue, die jetzt demnächst von der Schule gehen, da gibt es immer noch massive Probleme mit, es wird viel zu viel gefilmt und viel zu viel hochgeladen und so weiter. Aber die Resilienz, die Abwehrkräfte, sozusagen mit den Fällen im Netz umzugehen, ist eine andere. Und deswegen ist mir ja auch eine höhere Altersgrenze so wichtig, weil ich bin ja null gegen Handy. Ich unterliege selber der Smartphone-Sucht und drehe nach 10 Kilometern um, wenn ich feststelle, oh Gott, ich habe mein Handy vergessen.
Was Sie sympathischerweise auch schreiben in Ihrem Buch, ja.
Ja, genau. Also es ist ja auch so, ne? Ich hänge ständig an diesem Ding irgendwie. Aber ich glaube, dass einfach die physischen psychischen und charakterlichen Abwehrkräfte natürlich bei auslaufender Pubertät eine andere sind. Und gerade in der schlimmsten und verletzlichsten und zerbrechlichsten Phase des Menschseins, also wenn man wirklich klein ist und irgendwie so arglos ist, gerät man auf die gefährlichsten Situationen und da stimmt das Verhältnis nicht. Das kann nicht sein.
Ja. Jetzt sind Sie ja zu Gast in unserer Juli-Folge im Podkalender. Das ist ja Ferienzeit. Ich nehme mal an, auch in Niedersachsen.
Ja, genau. Ja.
Wie empfehlen Sie da den Umgang mit dem Handy eigentlich in den Ferien? Ist es da mehr Bildschirmzeit oder erst recht weniger? Oder wie haben Sie da irgendwie für sich eine Formel gefunden, falls Sie mal gefragt werden von den Eltern? Oder?
Also ich glaube, wenn wir mal realistisch sind, ist es selbstverständlich, dass das Handy in der Ferienzeit mehr genutzt wird, um sich zu verabreden, um miteinander zu kommunizieren, wie auch immer. Ne? So. Ich glaube, das Hingucken muss deutlich größer sein. Und wir müssen uns an die eigene Nase fassen und sagen, machen wir den Kindern denn genügend Angebote an Freizeitgestaltung, was sie sonst machen können? Das heißt, ich kann halt nicht nur sagen, mein Gott, jetzt beschäftige dich auch mal anders, wenn dieses Mal anders nicht definiert ist. Ne? Und den Reiz eines ganz normalen Filmes, den man sich einfach mal anguckt oder meinetwegen auch streamt oder was auch immer, kennen Kinder ja schon gar nicht mehr, weil sie oftmals Mama und Papa auch mit dem Handy während des Fernsehguckens erleben. Ne? Oder klassisch bei irgendwo hinfahren und ein Geocaching zum Beispiel zu machen, was man trefflich übrigens mit dem Handy machen kann, so eine Schnitzeljagd, eine digitale. Aber mal, dass die Technik anders nutzen kann, da müssen wir Anreize geben. Das machen ja total viele Gemeinden und Kommunen, die dann so diese Ferienpassaktionen haben, wo tolle Angebote sind. Ich glaube nur, wir können halt nicht nur verbieten, ohne andere Möglichkeiten zu geben, weil wir immer verstehen müssen, Kinder teilen nicht mehr analog und digital, die unterscheiden das nicht, sondern das ist für sie eine Welt und sie erkennen manchmal die Dramatik nicht, die wir daran sehen, an dieser Mediensucht und Abhängigkeit.
Ja. Frau Müller, das war ein unheimlich aufrüttelndes, aber auch spannendes und tolles Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen, dass ich die Möglichkeit hatte, bei Ihnen zu sprechen.
Sehr gerne. Weiterhin so viel Erfolg. Hoffentlich
Dankeschön. Lesen
das alle.
Und Ihnen einen schönen Sommer.
Danke sehr, Ihnen auch.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender im Juli. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste. Im August neu auf harpersbazaar.com und überall, wo es Podcasts gibt.